Herzlich willkommen zum Real Experts Podcast, der Podcast zur Transformation in Unternehmen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich spreche in diesem Podcast mit Top-Führungskräften und echten Experten, die in Unternehmen die Transformation voranbringen. In tiefgründigen Gesprächen schauen wir hinter die Kulissen und geben Einblicke, wie eine Transformation gelingen kann. In dieser Folge spreche ich mit Daniel Fichter, CIO des Jahres und Digitalisierungstreiber bei der Strohbach AG, einem führenden Hersteller für Sonnen- und Wetterschutzlösungen. Daniel gibt spannende Einblicke, wie die IT zum Enabler für die gesamte Unternehmensstrategie wurde und warum die Digitalisierung längst kein reines IT-Thema mehr ist. Besonders eindrucksvoll, wie die Strohbach die Digitalisierung nicht als einmaliges Projekt, sondern als kontinuierlichen Prozess begreift, welche Rolle Kundenorientierung dabei spielt und wie die Transformation über alle Unternehmensbereiche hinweg erfolgreich umgesetzt wurde. Lasst euch inspirieren von einer spannenden Erfolgsgeschichte. Jetzt geht's los. Hallo Daniel.
Hallo Christoph.
Schön, dich hier im Real Experts Podcast zu haben. Und über dich und die Strohbach zu sprechen. Wir wollen mal ein bisschen reinschauen in das, was du bei der Strohbach machst und auch welche Art von Veränderung es im Rahmen der Digitalisierung mit sich gebracht hat. Bevor wir das aber machen, erste Frage an dich. Wie wird man eigentlich CIO des Jahres?
Vielen Dank für die Einladung, Christoph, erstmal. Und ja, wie wird man CIO des Jahres? Ich glaube vor allem mit einem starken Team. Mit einem guten Team, das hier wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat. Und dann formell für die Jury, glaube ich, auch mit einer überzeugenden Transformationsgeschichte. Wir konnten offenbar glaubhaft auch aufzeigen, wie wir innerhalb der Strohbach die IT und damit auch die Firma selber transformieren konnten in den letzten 5 Jahren. Und besonders hervorgehoben wurden da die starke Kundenzentrierung aus der IT und die moderne Interpretation der CIO-Rolle. Das ist so ein bisschen das, wofür ich auch stehen möchte, dass man halt wirklich Technologie als Enabler für die Strategie sieht, als Ermöglicher der Transformation. Genau, und das war offenbar dann auch, hat die Jury das gleich gesehen und so wurden wir CIO des Jahres.
Dann auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Auch.
Vielen Dank.
Bei dem Preis. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit und da steckt mit Sicherheit einiges dahinter. An Arbeit natürlich und auch an Überlegungen, an Ideen und an innovativen Ansätzen. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben. Du hast ja schon davon gesprochen gerade eben, dass es eine Transformation, eine Veränderung natürlich auch für die Strohbach war. Beschreib doch mal ganz kurz, wann bist du da gestartet? Wie sah die Situation zu dem Zeitpunkt aus? Und was hat sich in der Zeit getan an Veränderungen und eben an dieser kundenzentrierten Digitalisierung, die du initiiert, eventuell auch begleitet hast?
Ich habe gestartet Mitte 2018 bei der Strohbach, damals noch nicht als CIO, sondern in der Rolle des Head Digital Solutions hieß das. Und das war eigentlich eine neu geschaffene Abteilung, die den Auftrag hatte, ein Kundenportal für unsere B2B-Kunden aufzubauen oder die Vision dafür aufzubauen und gleichzeitig ein Nearshoring-Team aufzubauen an einem Standort in Europa. Das war so der Start und gleichzeitig hat die Firma auch da eine große Reise angetreten. Die Strohbach ist ein familiengeführtes Unternehmen und Anfang 2018 hat die dritte Generation übernommen. Und damit kam dann auch eine neue Strategie. Es wurde da auch eine Strategieperiode bis 2024 festgelegt. Die eigentlich so die Kernaspekte davon waren eine gewisse Fokussierung der Märkte, Fokussierung auf bestimmte Kundengruppen, aber auch so insbesondere der Wandel von einem B2B-Modell, klassisch Vertrieb über Fachhandel, zu einem B2B2C-Modell. Und das war eigentlich so wie der Dreh- und Angelpunkt dieser Transformationsreise. Das heißt, es kam eigentlich die Transformation kam quasi mit dem Wechsel zur dritten Generation, die natürlich auch viele neue Ideen eingebracht haben. Und ich hatte dann 2019, wurde ich dann vom CEO und Mitinhaber gefragt, ob ich die CIO-Rolle übernehmen möchte und bin dann seit 1. Oktober 2019 bin ich damit verantwortlich für die gesamte IT und Digitalisierung und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Und da haben wir auch sehr stark diese Strategie und diesen neuen Ansatz eigentlich vorwärts getrieben. Von IT-Seite her, also was haben wir insofern transformiert? Das war Gibt es noch eine zweite Side-Story. Also ich habe am 1. Oktober 2019 übernommen als CIO und wir hatten dann am Ende Oktober 2019 eine Cyberattacke. Und das hat dann halt wirklich dazu geführt, dass wir unsere IT-Landschaft quasi von Grund auf neu aufgebaut haben und so halt auch diese Transformation auch verstärkt und verschnellert eigentlich vorangetrieben haben.
Okay. Vielleicht kannst du mal den Zuhörern, die Stobak noch nicht kennen, kurz sagen, in welchem Geschäftsfeld ihr unterwegs seid?
Genau, das ist sicher noch wichtig. Wir sind ein internationaler Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen. Das heißt, also klassisch kennt man von uns die Sonnenmarkise. Das ist so das Ursprungsprodukt, womit die Firma vor 60 Jahren gegründet wurde. Wir machen aber auch textile Beschattungen im Vertikalbereich vor dem Fenster. Und wir machen auch, wir nennen das bei uns Outdoor Living, das sind eigentlich Glasdächer, Lamellenpavillon oder halt auch großflächige Beschattungen für Gastronomieanwendungen zum Beispiel. Da sind wir tätig. Wir sind ungefähr 700 Mitarbeiter weltweit. Hauptsitz ist in der Schweiz. Wir haben eine Produktion auch hier, haben eine in Ungarn, eine in Deutschland, eine in Kanada und sind auch in diesen Märkten grundsätzlich unterwegs, also Fokus Dach und Nordamerika.
Und du hast ja jetzt sowohl von einem B2B-Geschäftsmodell gesprochen, als auch von einem am Ende auch B2C. Das heißt, ihr verkauft an Endkunden, aber auch an Geschäftskunden eure Produkte und Lösungen.
Nein, wir verkaufen eigentlich ausschließlich an den Fachhandel, also an B2B und waren früher auch sehr stark so getrieben. Also wir waren sehr technisch orientiert, so klassischer Hersteller und mit Vertrieb über Fachhandel, also mit wenig Endkundenkontakt. Und das haben wir jetzt eben gewandelt und wir haben dazu auch unseren Brand modernisiert. Wir haben uns einen frischen Markenauftritt gegeben mit dem Ziel, zwar Endkunden zu bearbeiten, sie von unserer Marke, von unseren Produkten zu überzeugen, aber der Vertrieb passiert weiterhin über den Fachhandel. Wir haben eine sehr regionale Abdeckung, also wir haben in der Schweiz rund 600 Fachhändler. Das ist viel mehr, als wir mit eigenen Leuten abdecken könnten und wir halten das grundsätzlich für den richtigen Weg, möchten aber halt so diesen Pull-Effekt über Endkunden generieren und auch über Architekten, die wir ebenfalls bearbeiten, damit diese dann auch unsere Produkte wünschen, wenn sie zu einem Fachhändler kommen.
Okay, ich denke, das ist ganz wichtig, um einfach das, was wir besprechen oder worüber wir sprechen, auch einordnen zu können, einfach euer Geschäftsmodell auch zu verstehen. Okay, das Thema Digitalisierung. Am Ende hast du damit einen Preis gewonnen und ihr habt da sicherlich einiges an strategischen Dingen auch entschieden und auch schon umgesetzt natürlich, ne? Neben der Cyberattacke natürlich, was waren so ausschlaggebende Beweggründe zu sagen, wir müssen in Richtung Digitalisierung viel mehr machen? Also was waren, nachdem quasi die Nachfolger übernommen haben 2018, was waren da so die Beweggründe? Warum hat man gesagt, man muss quasi in diesem Bereich Digitalisierung sich fit machen und besser für die Zukunft aufstellen?
Ich glaube, ein Hauptgrund war so die Erkenntnis, dass ein gutes Produkt alleine nicht mehr reicht. Sondern dass es dazu auch den einfachen Zugang zum Produkt braucht. Und das war eben auch meine erste Aufgabe damals, als ich frisch zur Stobak kam, wo man strategisch entschieden hat, dass man ein solches Kundenportal oder ein Bestellportal schaffen möchte für die B2B-Kunden, also den Fachhandel. Für diese halt auch sehr entscheidend ist, wie kommen sie zum Produkt und dass das halt auch möglichst einfach ist. Was dazu muss man wissen? Unsere Produkte sind eigentlich immer Kundeneinzelfertigung. Das heißt, wir produzieren keine Lagerware, sondern jedes Produkt ist frisch konfiguriert und wird wirklich auf Maß auch hergestellt. Die Produkte unterscheiden sich in Breite, in wie weit sie quasi ausladen können, in Farbe, Stoff, Aufhängung und so weiter. Das sind verschiedene Merkmale. Und da ist halt sehr entscheidend, dass man diesen Prozess der Konfiguration sehr einfach gestalten kann. Das war dann auch der Grund, warum wir dieses Kundenportal aufgebaut haben und uns auch damit dazu entschieden haben, eigene Softwareentwickler anzustellen, weil wir genau gesagt haben, das ist für uns zentral, das ist für uns strategisch wichtig, diesen Zugang so einfach wie möglich zu machen. Und damit hat eigentlich so die ganze digitale Reise mehr oder weniger gestartet auch.
Okay, das heißt, so wie man einen Autokonfigurator hat, gibt es bei euch im Portal quasi den Konfigurator für Verschattungselemente zum Beispiel.
Ne? Genau, ja.
Habt ihr eine Idee davon, wie viele Varianten tatsächlich möglich sind bei euch?
Wir haben rund 70 Produktmodelle und jedes Produktmodell hat irgendwo zwischen vielleicht 15 und 40 Konfigurationsmerkmalen mit jeweils verschiedenen Optionen. Und unsere Konfigurationsabteilung hat es mal hochgerechnet. Wir reden da von ungefähr 3 Millionen verschiedenen Produktvarianten,
Wahnsinn,
die möglich sind.
Das ist Wahnsinn, ja. Krass. Okay, es macht auf jeden Fall Sinn, das dann über diese digitale Form auch abzubilden. Lass uns mal hinter den Vorhang schauen. Also die Intention und die Zielstellung, klar, warum man das macht. Aber was hat das für das Unternehmen bedeutet? Also wenn man dich so hört, dann geht man davon aus, dass das Thema Digitalisierung, IT einen wichtigen Stellenwert gewonnen hat im Unternehmen. Aber was hat das auch für Veränderungen mit sich gebracht? Ne? Also wer musste sich wie verändern? Welche Prozesse, welche Abläufe, vielleicht auch welche Kultur hat sich dadurch bei euch im Unternehmen verändert? Und wie hast du das wahrgenommen?
Ich glaube, so der Haupteffekt oder die Hauptveränderung, die wir haben, ist wirklich so dieser Shift vom reinen technisch orientierten Hersteller, der Produkte konfiguriert und gute Produkte macht, qualitativ hochwertige Produkte macht und diese einfach quasi liefert und dann ist fertig, hin zu, dass wir die gesamte Customer Journey gestalten möchten. Also wirklich vom Endkunden, wenn er Interesse oder wenn er nach einer Markise sucht, da sein Interesse wecken, ihn begleiten, ihn möglichst zu unseren Fachhändlern lenken, zum richtigen Produkt lenken und dann halt auch auf diesem Weg unsere Fachhändler zu unterstützen, dass sie unsere Kunden beraten können, dass sie schlussendlich auch sehr einfach mit uns interagieren können. Mhm. Und so dieser Shift vom fachpartnerorientierten Hersteller hin zum quasi B2C Premium Brand, der die Customer Journey gestalten will. Ich denke, das ist die größte Veränderung im Unternehmen. Und was sich konkret verändert, ist, dass sich natürlich einerseits haben wir eben Softwareentwickler aufgebaut. Wir haben aus der IT heraus mit Kunden, also mit Fachpartnern Kontakt aufgenommen. Wir interagieren da direkt. Früher lief das immer über den Verkauf. Das ist sicher auch, das war am Anfang eine sehr starke Veränderung und stieß auch auf Widerstand. Warum reden die direkt und sollte doch alles über den Verkauf laufen? Das konnten wir aber dann auch sehr gut argumentieren, dass es halt wirklich Sinn macht, aus erster Hand die Bedürfnisse zu erfahren und das dann auch entsprechend so umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir mittlerweile mit diesem Kundenportal laufen 75% des Umsatzes laufen darüber. Das heißt, die Aufgaben des Kundeninnendienstes, die früher, da kam ein Fax rein, da kam ein E-Mail rein, die haben die Aufträge eigentlich abgetippt ins SAP. Dieser Anteil am Job fällt weg und er wandelt sich eigentlich vom Auftragsabtipper hin zum Kundenberater. Einerseits die technische Beratung für unsere Fachhändler, aber zunehmend eben auch mehr die Verkaufsberatung für unsere B2C-Endkunden, die zum Beispiel zu uns in den Showroom kommen oder halt auch Online-Beratungstermine buchen können.
Okay, das hört sich schon nach einer wesentlichen Veränderung an. Jetzt hast du so ein bisschen intern natürlich schon angerissen, dass es da auch Austausch, Interaktion mit anderen Abteilungen gab, die davon natürlich betroffen waren. Aber es hat ja auch die externe Facette, ne? Und am Ende sind es Menschen, die irgendwie diese Veränderung mitgehen müssen, bei euch im Unternehmen, aber auch extern, das heißt eure Händler, eure Partner, die ihr draußen habt. Wenn du das so darstellst, dann klingt es ja danach, dass die Adoption, also die Anpassung der Leute sowohl intern als auch extern schon relativ weit vorangeschritten ist. Ist dem so? Also würdest du sagen, ihr seid schon an einem guten Ziel oder seid schon sehr weit vorangeschritten, was diese Adoption dieser neuen Digitalisierung und Customer Journey anbetrifft?
Ich denke, heute ja, sind wir ziemlich gut vorangeschritten. Wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Gerade im Bereich der Endkundenberatung, da wünschen wir uns noch mehr und stellen wir uns auch mehr vor, so im Gestalten dieser Customer Journey. Aber ich würde sagen, so insgesamt sind wir wirklich schon einen sehr guten Schritt vorangekommen und sind eigentlich da, wo wir sein wollen, aber halt noch nicht perfekt. Also wir können jetzt auf den bestehenden aufbauen und das weiter ausrollen. Aber das hört sich jetzt alles auch relativ einfach an, aber das war natürlich halt wirklich 5 Jahre auch Arbeit und Veränderung und es hat da auch einige Veränderungen im Unternehmen gegeben, aber auch in der IT. Wir haben einige Leute auch sind gegangen von sich aus, weil es für sie nicht gepasst hat oder wir mussten uns zum Teil auch trennen. weil es halt wirklich auch eine andere Art der Arbeit ist oder weil wir auch uns anders aufgestellt haben oder uns anders auch positioniert haben als IT. Und das halt für mich nicht für jeden so das Richtige ist oder sich nicht jeder darin sieht. Mhm. Und das war sicher auch in anderen Bereichen der Unternehmung so, wo es halt wirklich für gewisse dann nicht mehr gepasst hat.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da können wir vielleicht gleich nochmal reinschauen, wie ihr das begleitet habt. Aber davor würde mich jetzt erstmal der bisschen globalere Blick, der strategische Blick interessieren. Vielleicht kannst du uns mal grob umreißen, wie eure Strategie dazu aussah, im Speziellen natürlich Digitalisierungs- und IT-Strategie. Und vielleicht auch einen Einblick geben, ob quasi die Begleitung der Veränderung auch schon im Rahmen dieser Strategie eine Rolle gespielt hat. Also war das dort schon verankert, das Ganze? Einfach, weil natürlich habt ihr euch was vorgenommen. Ihr habt gesagt, okay, Digitalisierung ist für euch ein wichtiges Thema, 18, 19, und wolltet die Themen angehen. Habt ihr quasi diese Veränderungsbegleitung auch schon damals mitgedacht?
Ich glaube, das war mehr ein evolutionärer Prozess. Also wir hatten nicht die Strategie und gesagt, das ist jetzt die Transformation, sondern das fand ja auch schrittweise statt. Wir haben nicht von Anfang an alles komplett umgestellt, sondern das ist ja auch über 5 Jahre gewachsen. Mhm. Und wir hatten entsprechend auch nicht von Anfang an ein sauberes Change-Management-Konzept oder ein Kommunikationskonzept, das das alles schon durchdekliniert hat. Ich glaube, das ist sicher auch ein Stück weit mitgewachsen und hat sich auch ein Stück weit mitentwickelt und war teilweise auch, gab es da auch harte Diskussionen oder halt wirklich so Auseinandersetzungen, die man dann halt ad hoc quasi gelöst hat. Rückblickend würde ich sagen, wir hätten sicher mehr machen können im Bereich Change oder Kommunikation. Ich denke, das ist aber immer so, dass man sagt, Kommunikation kann man eigentlich nie genug, man kann nie genug kommunizieren in solchen Veränderungsthemen. Das sagt sich rückblickend sehr einfach, wenn man halt drin ist. Sind viele Themen sind halt wie, sagt man, okay, wir müssen dahin, das ist die Strategie, so sieht es vor, wir gehen jetzt dahin, wir machen das. Aber es ist sicher dann auch eine Riesenaufgabe, die Leute entsprechend auch mitzunehmen. Wir haben nicht nichts gemacht, und das sicher nicht. Wir haben auch versucht, die Leute zu entwickeln, mit Schulungen auch, mit auch Themen, die wir aufgezeigt haben. Aber eben, man kann wahrscheinlich immer mehr.
Ja, klar, also das sowieso. Und man lernt ja auch, man erfährt ja auch, wie eine Organisation auf eine Veränderung reagiert und schaut dann, was die geeigneten Maßnahmen sind, weil man ja das Umfeld, das heißt, man muss die Kultur im Blick haben, man muss die Leute, die Veränderungsbereitschaft im Blick haben und dann auch schauen, welche Maßnahmen passen. Das ist ja kein Standard, den man dort durchführt, sondern das muss ja sehr individuell für euer Unternehmen passen. Ich nehme das ja auch quasi in Gesprächen hier in Deutschland, im Mittelstand, wo ich im Wesentlichen unterwegs bin, natürlich auch wahr, dass da viel Bedarf für Veränderung, gerade in Bezug auf Digitalisierung, auch da ist. Dass es aber sehr stark auch branchenabhängig ist, wie schnell so ein Thema zum Fliegen kommt, wie einfach es vielleicht auch geht oder wie veränderungsbereit auch die Organisationen und die Menschen auch sind. Und dass es natürlich starke Unterschiede gibt einfach. Ne? Ich sag mal, wenn ich eher in der Baubranche unterwegs bin oder im Handwerk, dann ist es vielleicht ein Tick schwieriger, erstmal die Leute auch zum Thema Digitalisierung zu bringen. Und in anderen sehr technologieaffinen Bereichen, wo auch viel mit IT-Systemen gearbeitet wird, geht es wahrscheinlich eher ein Tick schneller oder ist die Veränderungsbereitschaft auch höher. Na, und so ähnlich wird das wahrscheinlich bei euch auch gewesen sein, einfach abhängig von dem Umfeld und von den Leuten, die ihr im Unternehmen habt.
Genau, ich glaube, Transformation ist ja wie etwas, das nie endet. Transformation ist ja wie quasi ein Dauerzustand und aktuell eigentlich mehr denn je, wenn man sieht, was alles so abgeht und mit den vielen Krisen, die wir auch hatten in den letzten Jahren, denke ich, dass es wird wie ein Normalzustand sein, dass man sich ständig auch anpassen muss. Und ich glaube aber, Transformation steht und fällt auch sehr stark mit dem Top-Down-Support. Also wenn die Geschäftsleitung oder wenn die Inhaber das nicht wollen und den Wert der Digitalisierung nicht sehen oder halt grundsätzlich die Transformation nicht sehen oder keinen Bedarf sehen für Transformation, dann wird es auch nicht passieren. Ich denke, diese Change oder diese Transformation, die passiert ja nicht einfach, sondern die muss man wirklich initiieren und muss das da auch durchpushen und man muss das auch vorwärts treiben. Man muss es auch noch begleiten natürlich. Aber es ist halt wie, es braucht eben diesen Top-Down-Support und diese Top-Down-Initialisierung auch, weil sonst macht es niemand am Schluss.
Hm.
Also würdest du vermutlich schon sagen, dass das einer der Empfehlungen auch ist, dass man diesen Top-Down-Support oder einen Sponsor auch in einer höheren Ebene braucht für so eine Initiative und Maßnahme?
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, nicht nur den Sponsor, sondern es muss wirklich von da aus initiiert werden. Also ich glaube, es braucht gerade bei Mittelstand oder gerade bei inhabergeführten Unternehmungen steht und fällt es halt sehr stark, was möchten die Inhaber oder was möchte der CEO. Und wenn von da so diese Transformation wirklich auch gewünscht wird und auch vorgelebt wird, dann wird es erfolgreich sein. Und bei uns war das so. Also das war wirklich halt so die zwei Vertreter der dritten Generation, unser CEO und unser CFO, die haben das geprägt, die haben das so auch, die Strategie auch so eingebracht und treiben das natürlich auch entsprechend und supporten das auch. Wenn das aber nicht so ist, dann ist es halt auch stark ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn man zwar sieht, dass man sich vielleicht vom Markt her transformieren will, aber die Geschäftsleitung oder die CEO das nicht so sehen, dann steht man ziemlich allein auf weiter Flur.
Okay, da hattest du bessere, oder hattet ihr bessere Voraussetzungen auf jeden Fall? Oder hattet diese Grundlage, wo auch die Inhaber genau diesen Weg gehen wollten? Wie hat sich das dann so im Alltag dargestellt? Also wie wirkte dieser Support oder wie hat dieser Support aus der Geschäftsführung, aus dem Inhaberkreis tatsächlich auch funktioniert? Wie hat das ausgesehen?
Wir hatten ja in der Geschäftsleitung, hatten wir 5 strategische Initiativen definiert, die so diese Transformation umsetzen. Und ich hatte da eine Initiative geleitet, das Thema Datenmanagement und Datendurchgängigkeit. Und da hatten wir sehr stark als die Systemlandschaft neu aufgebaut und so diese Durchgängigkeit zwischen Webseite, Kundenportal und unserem SAP und bis hin zum Shopfloor abgebildet und vorwärts getrieben. Und der Support kommt sicher eben halt, indem wir regelmäßig die Strategie angeschaut haben oder die Fortschritte der Initiative angeschaut haben und dann auch, wenn es Widerstände gab, halt auch entsprechende Entscheidungen fällen konnten, weil man halt gesagt hat, das machen wir jetzt so oder das ist halt für uns strategisch wichtig, dass wir das durchsetzen und da gab es dann auch die entsprechende Rückendeckung. Das ist sicher ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt, dass wir das dann auch regelmäßig entsprechend auch gemessen haben, wo machen wir da den Fortschritt oder halt auch, wenn entsprechende Kommunikation erfolgt ist, dass es halt wirklich auch Kernbotschaften waren, dass wir in diese Richtung gehen möchten, dass wir diesen Ansatz verfolgen. Und es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt war irgendwie unklar, dass die Geschäftsleitung nicht dahinter steht. Und das ist sicher dann auch entscheidend, dass halt am Schluss auch alle mitziehen.
Ja, und das auf allen Ebenen, ne? Sowohl auf direkten Führungsebenen als auch wahrscheinlich auf der operativen Mitarbeiterebene, dass einfach alle auch dahinter stehen und auch dieser Vision und dieser Strategie auch folgen. Ja. Du hast am Anfang des Gesprächs auch quasi eine wesentliche Veränderung angesprochen. Ihr habt angefangen, Entwickler einzustellen. War das ein Novum für euch? Hattet ihr vorher schon auch Entwicklungskapazitäten bei euch im Unternehmen oder war das komplett neu?
Wenn wir früher von Entwicklern gesprochen haben, dann waren es eigentlich vor allem Ingenieure, also Produktentwickler, die unsere Produkte entwickelt und aufgebaut haben. Aber Softwareentwicklung war tatsächlich ein Novum. Das kannten wir nicht. Das war für uns komplett neu. Oder für die Unternehmung komplett neu. Wie führt man Entwickler? Wie baut man dieses Team auf? Und dann halt auch, wie arbeitet man da zusammen? Und was hat man da halt auch entsprechend für Anforderungen an die Definitionen, was gemacht werden soll? Aber natürlich gibt es auch eine gewisse Flexibilität. Und das war auch der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eigene Entwickler, weil wir sagen, unsere Kundenschnittstelle ist so wichtig, das möchten wir in der eigenen Hand haben. Und das ist jetzt sicher etwas, das sich aktuell auszahlt. Also wir haben damals sind wir mit 4 Entwicklern gestartet, jetzt sind wir 10, haben ein Büro in Budapest und das hat sich wirklich bewährt und wir konnten da wirklich auch dieses Portal vorwärts treiben und ich denke eben, dass wir 75% des Umsatzes über dieses Portal laufen haben. Das zeigt auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und diese Flexibilität ist halt etwas, das ich jedem Industrieunternehmen auch empfehlen würde, dass man sich wirklich Gedanken macht, wie kann ich denn mich entsprechend auch abheben, weil gute Produkte macht heute jeder. Das glaube ich, wie so die Qualität ist wie vergleichbar. Denn man kann sich unterscheiden, vielleicht noch im Design, vielleicht in gewissen Kunden- oder Produkteigenschaften. Aber der Zugang ist halt eben genauso wichtig. Also dieser Kundenzugang, diese Kundenschnittstelle, die ist halt genauso strategisch entscheidend. Und wenn man die nicht selber kontrolliert, dann ist man halt abhängig von Agenturen, von Externen, hat nicht dieselbe Geschwindigkeit und so weiter.
Also an den Stellen, wo es wirklich auch darauf ankommt und entscheidend ist, also in der Kernwertschöpfung, dort, wo der Kundenkontakt entsteht und wahrscheinlich auch die Kernprozesse ablaufen, da würdest du sagen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, auch eigene Kapazitäten, eigene Ressourcen, eigenes Know-how auch aufzubauen, um das nicht aus der Hand zu geben.
Absolut. Ich glaube, genau was du gesagt hast, dieses Know-how, das ist etwas, gerade bei uns, bei unseren Prozessen mit dieser Kundeneinzelfertigung oder diesem Mass Customization, das hat sehr spezielle Prozesse zur Folge, in der Abwicklung natürlich, wie wir das einplanen und produzieren, aber halt auch, wie man dazu kommt. Also wir haben keine klassische E-Commerce-Plattform, ein quasi normales Webshop, sondern es ist halt wirklich so diese Konfigurationsplattform mit verschiedenen Prozessen rundherum. Und unsere Entwickler, die kennen auch unsere Kunden, also wir gehen mit ihnen auch zu Kunden und das hilft einfach halt so dieses ganze Kontextwissen, hilft halt dann einfach auch bessere Lösungen zu entwickeln.
Okay, dann war das bei euch quasi eine der wesentlichen Veränderungen, auch Entwicklungskapazitäten im Unternehmen zu haben. Wie würdest du jetzt das Umfeld bei deinen Partnern wahrnehmen? Wie veränderungsbereit oder digitalisierungsbereit waren die? Ich meine, 75% Umsatz über die Plattform ist ja schon auf jeden Fall eine ordentliche Nummer, ne? Also für den Gesamtumsatz. Wie bereit waren die oder wie schnell ging das auch mit dieser Adoption Rate?
Wir hatten vor 2019 schon so eine Standardlösung, da waren wir aber irgendwo bei 10% sind wir da rumgedümpelt. Auf diese 75% haben wir jetzt uns über diese 4 Jahre eigentlich gesteigert, also von 2020 bis 2024. Und das war langsam, aber sehr stetig und eigentlich jedes Jahr wirklich auch ein Stück höher. Und was spannend war, zu Beginn gab es durchaus gewisse Zweifel. Es war quasi halt der gleiche Vorwurf wie beim E-Banking. Ja, jetzt machen wir eure Arbeit und jetzt müssen wir das selber konfigurieren und eingeben. Aber mittlerweile hat sich eigentlich das Blatt eher gedreht. Also einerseits gab es natürlich auch bei unseren Fachpartnern einen Generationenwechsel. Und für die neue Generation, für die neuen Eigentümer und Geschäftsführer ist das wie ein Muss, dass sie das haben. Und mittlerweile ist es auch in der Branche so, dass es auch sehr stark erwartet wird. Also wenn man kein solches Portal hat, dann hat man eigentlich einen großen Nachteil. Und wenn man eins hat, dann ist es eher ein Hygienefaktor. Uns sagen Kunden teilweise auch, ja, okay, dieses Produkt bestelle ich nicht bei euch, weil bei der Konkurrenz geht das einfacher. Und das wirklich, also es wird dann halt auch umsatzrelevant, dass man da das einfachste Portal und diesen einfachen Zugang hat. Und da investieren wir aktuell auch sehr stark, gewisse Prozesse noch mehr zu vereinfachen, um da wirklich so die Kernprozesse unserer Partner eigentlich zu unterstützen.
Ja, also da spricht ja schon klar raus, dass ihr einfach schauen müsst, dass der Mehrwert oder der Nutzen aus Endanwendersicht des Portals oder dieser digitalen Wertschöpfungskette gegeben sein muss, ne? Also die Leute nutzen und akzeptieren das Ganze, wenn sie sehen, dass sie daraus einen Vorteil haben oder Dinge einfacher von der Hand gehen.
Also für unsere Kunden ist eigentlich wirklich am Schluss auch Zeit Geld. Also je schneller sie halt zu einem Auftrag kommen und diesen bestellen können, desto besser natürlich für sie. Und da ist auch der Hebel, wo wir ansetzen möchten.
Wie habt ihr den Kontakt oder wie findet ihr raus, was ankommt und was nicht so gut ankommt, wo ihr die Plattform oder die Prozesse verbessern müsst? Habt ihr da ein Format entwickelt oder eine Interaktionsmöglichkeit?
Wir haben regelmäßig Kontakt mit ausgewählten Fachpartnern, die wir immer wieder fragen und um Feedback beten. Zum Beispiel haben wir auch, wenn wir Wireframes gestalten mit neuen Funktionalitäten, dann gehen wir auf gewisse Kunden zu, wo wir wissen, die sind besonders anspruchsvoll, aber auch besonders affin und gehen diese Wireframes mit ihnen durch, besprechen das, challengen das. Wir haben einmal im Jahr haben wir einen großen Kundenevent für so unsere größten Kunden. Und da gibt es auch regelmäßig ein Format, wo wir die Entwicklung in diesem Bereich vorstellen und auch Umfragen machen, wo wir sagen, das sind quasi die Features, die wir planen, an denen wir arbeiten, was sind für euch die wichtigsten, und da haben wir dann halt auch ziemlich klare Aussagen, in welcher Priorität wie wir die Themen angehen müssen. Also da gibt es einerseits so ein institutionalisiertes Format und andererseits aber sehr regelmäßig auch direkte Kontakte zu einzelnen Funktionen.
Und das habt ihr dann auch verknüpft mit dem Entwicklungsprozess an sich?
Ja.
Das heißt, eventuell macht ihr agile Softwareentwicklung mit Sprints und so weiter? Oder wie gestaltet ihr das, dass quasi dieses Feedback, was ihr dort einsammelt, auch regelmäßig quasi einfließt in die Weiterentwicklung der Systeme?
Letztes Jahr haben wir da auch sozusagen eine Transformation gemacht des Entwicklungsprozesses. Ich würde sagen, bis so 2023 haben wir es wie als klassisches Projekt gesehen. Also wir haben immer wieder einen Investorantrag gemacht, haben gesagt, das haben wir vor, das ist das Budget, das wir dazu brauchen, das ist ungefähr die Roadmap dazu. Und dann irgendwann 2023 haben wir gesagt, wir können das nicht mehr weiter als Projekt sehen, weil es wird ja nie aufhören. Es ist ja ein Projekt, typischerweise hat irgendwann ein Ende, aber unser Kundenportal wird ja laufend weiterentwickelt. Und wir möchten es als Produkt anschauen. Und das war dann so die große Veränderung, die wir letztes Jahr angestoßen haben, dass wir einen produktzentrierten Ansatz nun haben für die Entwicklung dieses Portals und da auch einen agilen Prozess, der sich sehr stark an SAFe orientiert, an Scaled Agile Framework, aber sehr stark auf KMU angepasst, also eher pragmatisch umgesetzt. Und jetzt für die Entwicklung dieses digitalen Produkts oder grundsätzlich der digitalen Kanäle haben wir jetzt das Vorgehen so, dass sich die Product Owner Gedanken machen, was ansteht. Das wissen wir aufgrund von eben Kundenumfragen, das wissen wir aufgrund von Feedbacks, die wir gesammelt haben oder auch von Ideen, die wir entwickelt haben. Definiert dann sogenannte Objectives. Was möchten wir in den nächsten 4 Monaten erreichen? Und diese Objectives werden dann von der Geschäftsleitung freigegeben, ob das so passt, von der strategischen Stoßrichtung. Und dann ist das Team eigentlich sehr frei darin, wie sie diese Objectives erreichen. Wir haben 3 Zyklen, je 4 Monate definiert. Das heißt, in diesen 4 Zyklen wird innerhalb eines Zykluses wird nach Scrum gearbeitet und stetig die Funktionalitäten entwickelt. Nach 4 Monaten gibt es eine große Produktdemo, wo wir zeigen, was waren die Fortschritte. Und auch gleichzeitig halt der nächste Zyklus geplant. Und was wir auch machen, ist ein Review der Funktionalitäten, die wir im vorletzten Zyklus lanciert haben, während 4 Monaten jetzt laufen hatten und dann ausgewertet, wie kamen die an, müssen wir da vielleicht Korrekturen vornehmen und so weiter. Und so haben wir eigentlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Portals und sehen das wirklich als Produkt an, das stetig sich quasi optimiert.
Was ist deine Rolle in dem gesamten Vorgehen? Hast du eine spezielle oder bist du quasi Überflieger und hältst den Blick?
Also wir sagen so, diese Stream-Ownerin ist unsere Head Digital Solutions, die das Ganze eigentlich verwaltet und koordiniert. Ich bin da so der Challenger und bringe auch gerne Ideen ein und bin natürlich dann auch als Teil der Geschäftsleitung der Link dazu, respektive halt dann über diese Freigabe auch darin involviert. Aber ich habe jetzt nicht eine spezifisch definierte Rolle oder so, sondern das ist wirklich das Team, das organisiert und treibt. Aber ich arbeite sehr gerne daran mit, weil es einfach Spaß macht, auch so dieses Produkt weiterzuentwickeln.
Ja, genau. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Wahrscheinlich hast du auch einen Blick so Richtung Strategie, Vision, Ausblick, wo soll es hingehen zukünftig, um das dann auch im Rahmen der Geschäftsführung natürlich auch schon die groben Stoßrichtungen zu besprechen. Und du hast ja auch gesagt, das ist ja keine einmalige Transformation oder ein Transformationsprojekt, sondern es ist ja ongoing, also Transformation passiert ständig. Und mit Zielen und Visionen, die man hat, wird sich ja auch noch einiges tun bei euch. Kannst du mal einen Ausblick oder einen Einblick geben, was ihr da noch vorhabt? Also wollt ihr die 100% erreichen? Gibt es noch weitere Schritte, die ihr digitalisieren wollt in dieser Customer Journey? Wo geht die Reise hin für euch?
Wir streben natürlich nach den 100%. Das wird wahrscheinlich nie ganz möglich sein, weil es halt immer Spezialfälle gibt, die sich einfach nicht abbilden lassen oder die sich nicht lohnen abzubilden. Aber grundsätzlich geht eigentlich die Reise mehr dahin, dass wir halt wirklich die Prozesse anschauen, die unsere Fachpartner im Alltag haben und versuchen, diese zu unterstützen. Also zum Beispiel die Maßaufnahme auf der Baustelle ist so ein Thema, wo wir Potenzial sehen, das zu vereinfachen. oder halt diverse andere Prozesse auf der Baustelle oder rund um die ganze Produktberatung, wo wir sehen, dass wir da unterstützen können mit digitalen Lösungen. Und die Reise wird eigentlich dahin gehen, dass wir halt immer mehr so ein Ökosystem ist fast etwas viel gesagt, aber halt ein Portfolio an Lösungen entwickeln möchten, die unsere Fachpartner entlasten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Also die Beratung, Verkauf und Montage von unseren Produkten. Und wir ihnen quasi da alles rundherum abnehmen oder entsprechende Services bereitstellen und vielleicht sogar einen Teil dieser Services auch monetarisieren. Das ist so aktuell die Zukunft, die wir da sehen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass diese Zukunftsvision da ist. Hast du das Gefühl oder auch in der Wahrnehmung, dass sich diese Rolle eines CIOs dadurch ja auch verändert oder die Sichtweise auf das Unternehmen und auf das Mitwirken quasi bei strategischen Dingen im Unternehmen? Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, die Sichtweise eines CIOs sollte immer die des gesamten Unternehmens sein, weil es halt extrem wichtig ist, dass die CIO die Strategie versteht, weil am Schluss mit IT-Architektur baue ich quasi die Möglichkeiten der Zukunft. Und ich muss ja deshalb sehr genau wissen, wo will das Unternehmen hin, damit entsprechend auch die Capabilities dann vorhanden sind, welche die Strategie befähigen. Ich sehe aber auch so diesen Weg, dass halt Technologie oder jetzt gerade so diese Kundenschnittstelle halt immer mehr auch Möglichkeiten bietet, teilweise auch in eine Umsatzverantwortung zu kommen, eben zum Beispiel über Services, die man bereitstellen kann. Und da sehe ich schon auch die Transformation des CIOs, halt eben vermehrt Kundenkontakt, vermehrt halt wirklich auch Business, also vermeintliche klassische Businessprozesse mitzuprägen oder sogar die Ownership dafür zu haben. Und das ist sicher so die Transformation des CIOs an sich, die ich sehe.
Genau, und wahrscheinlich in der Größe des Unternehmens, wie ihr es seid, ist das eine ganz wichtige Rolle, die auch genau diese Fähigkeiten und Kompetenzen vereint. Man sieht in anderen Unternehmen, die unterscheiden dann noch zwischen dem CIO und dem CDO, Chief Digital Officer. Das klingt bei euch eher danach, dass das quasi eine Rolle bei euch ist, ne? Dass du das gesamtheitlich
im Blick hast. Genau, und das halte ich auch für den einzig richtigen Ansatz, um das mal so provokativ zu sagen. Ich glaube, man sollte den CIO und den CDO nicht trennen, weil das eine braucht das andere. Und wenn man es trennt, dann hat man halt wirklich nachher so die klassische IT-Abteilung, die halt einfach sich um die Server und Uptime kümmert. Und auf der anderen Seite vielleicht die fancy Frontend-Tools, die aber nicht integriert sind in das Backend. Deshalb ist für mich eigentlich unumgänglich, dass man diese zwei Rollen vereint, dass man das wirklich aus einer Sicht heraus durchschaut und so diese Durchgängigkeit auch hinkriegt vom Frontend bis ins Backend. Weil die reine IT-Infrastruktur, das ist Commodity. Das muss einfach funktionieren, das muss laufen. Aber ich denke, die Musik der Zukunft spielt halt eben in diesen Kundenprozessen oder halt grundsätzlich in der Befähigung von strategischen Prozessen. Und deshalb glaube ich, muss der CIO sich zum CDO entwickeln oder wie auch immer man diese Rolle nennen möchte. Aber es braucht schlussendlich beide Blicke in einem.
Das ist klar, also das einfach zu vereinen, ja. Da hast du jetzt schon eine schöne Empfehlungsgrundlage ja gegeben, auch in Richtung der Unternehmen oder der Leute, die hier zuhören im Podcast. Einfach was aus deiner Sicht auch wichtig ist, ne? Wenn sich jemand auf diesen Weg begibt der Digitalisierung und da vielleicht auch noch Dinge vorhat oder sich vornehmen möchte. Wir haben jetzt auch im Podcast einige Dinge angesprochen, die aus deiner Sicht auch so die Erfolgsfaktoren und die Grundlage dafür sind. Ob das jetzt Unterstützung durch das Management, durch die Inhaber ist, ob das quasi der Aufbau von internen Kompetenzen ist oder auch die Begleitung von so einem Veränderungsprozess, Feedback von außen, von den Nutzern auch zu bekommen und das immer wieder kontinuierlich auch einfließen zu lassen. Das sind ja ein paar wesentliche Dinge, Grundlagen, die dafür sorgen, dass man auch so einen Digitalisierungsweg gehen kann und vielleicht, also nicht nur vielleicht, vor allem auch in einer Branche, die vielleicht noch nicht so durchdrungen ist von, sag mal, Technologie, Affinität und von Digitalisierung. Ne? Kann man das so stehen lassen oder würdest du noch was ergänzen wollen?
Nein, ich glaube, du hast das ziemlich gut zusammengefasst, was wir jetzt gesprochen haben. Und ich denke, das sind wirklich so auch die Hauptlearnings. Also eben, ich glaube, grundsätzlich Transformation wird halt wie zu einer Kernaufgabe einer Geschäftsleitung, weil halt mit der aktuellen VUCA-Welt und mit all den Krisen braucht es stetige Veränderung. Und da braucht es halt auch den Support und Willen von oben. Und aber es ist aber halt auch Change. Ich denke, da muss man die Leute mitnehmen und abholen. Und manchmal braucht es aber halt den nötigen Push und vielleicht auch harte Entscheide. Aber vor allem glaube ich auch, es braucht für all diese Vorhaben und all das, was du jetzt auch vorhin gesagt hast, braucht es einfach auch das richtige Team und die richtigen Leute dazu. Und wenn man ein Team hat, das motiviert ist, das die entsprechenden Fähigkeiten mitbringt und den Spirit auch hat und so diesen Drive mitbringt, dann macht es auch extrem viel Spaß. Weil Transformation ist am Schluss ein Marathon und kein Sprint. Es ist kein Projekt, das man mal kurz abschließt, sondern es ist halt ongoing. Und das soll sie auch Spaß machen, mit den Leuten das entsprechend vorwärts zu treiben.
Ja, und das Setting und diese Rahmenbedingungen habt ihr bei der Strohbock. Und dadurch habt ihr ja, und ich sage jetzt bewusst auch ihr, diesen Preis gewonnen, CIO des Jahres, den du natürlich in Persona in Empfang genommen hast. Aber du hast ja auch schon am Anfang gesagt, da steht ein Team dahinter. Und das ist quasi die Grundlage auch des Erfolgs und der Weiterentwicklung.
Absolut. Also ich meine, ein CIO alleine kann halt nichts machen, außer schöne Strategien sich ausdenken, aber die Strategien nützen ja nichts, wenn die nicht umgesetzt werden, und dazu braucht es halt wirklich ein motiviertes Team, ein gutes Team, und das habe ich hier, das durfte ich auch aufbauen, und das ist sicher der wesentliche Faktor zum Erfolg. Ja.
Da kann ich nur zustimmen. Daniel, ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei den weiteren Schritten, bei dem weiteren Weg, den ihr da gehen werdet. Ich denke, ihr habt eine super Grundlage und eine super Voraussetzung, um da auch zukünftig erfolgreich zu sein und definitiv auch Treiber in dem Bereich zu sein mit den Themen, die ihr dort angeht. Vielen Dank für das Gespräch, für die vielen interessanten Einblicke. Viele Grüße oder auch gib das ruhig weiter auch an deine Leute, dass das was ganz, ganz Tolles ist, was ihr da aufgebaut habt.
Vielen Dank, das mache ich gerne. Vielen Dank auch für die Einladung und das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, Daniel.
Musik